HR Info. Das Interview.
Mit Christopher Plass. Mein Gast heute ist wahrlich nicht zu beneiden. Er hat im Moment eine der schwierigsten Aufgaben in der hessischen Politik. Die Ausbreitung des Coronavirus treibt ihn um und die Sorge,
dass wir alle damit rechnen müssen, dass in den kommenden Wochen die Gesundheitsversorgung in Hessen absehbar stark in Anspruch genommen wird.
Mein Gast ist Kai Klose, seit gut einem Jahr Hessens Minister für Soziales, Gesundheit und Integration. 46 Jahre alt, Mitglied der Grünen und seit Wochen getrieben von den Herausforderungen der Pandemie. Der Druck ist riesig und wächst von Tag zu Tag. Was kann die Politik eigentlich in dieser Lage ausrichten? Wo fühlt sie sich machtlos? Wie geht man persönlich mit dem immensen Druck um? Und was macht die Corona-Katastrophe eigentlich mit Hessens schwarz-grüner Kuschelkoalition in diesem Härtetest? HR Info, das Interview mit dem hessischen Gesundheitsminister Kai Klose. Das ist jetzt ein Interview, das man eben in Corona-Zeiten so führen muss. Wir sitzen in einem Abstand von 2 Metern, sozusagen angeblich sicher. Mhm. Die Mikrofone haben wir mit Plastikfolie umwickelt. Und ansonsten, wird eigentlich ein Minister getestet oder lässt er sich testen präventiv? Wie ist das, Herr Klose?
Für einen Minister gilt genau das Gleiche wie für alle anderen auch. Würde ich symptomatisch werden und hätte ich dann Kontakt zu einer bestätigt infizierten Person gehabt, dann wäre die Indikation da, um mich testen zu lassen. Ansonsten bin ich ein Mensch oder Patient wie alle anderen auch.
Müsste man nicht sagen, eine Landesregierung ist so zentral und vor allem auch die Position des Gesundheitsministers in diesen Zeiten, dass man es doch ein bisschen beschleunigen müsste, damit man Gewissheit hat?
Naja, wir wissen ja, dass es nichts bringt, Menschen zu testen, die noch keine Symptome zeigen, weil wir sonst noch falsch negative Ergebnisse bekommen könnten. Und deshalb bleibt es dabei, nur wer symptomatisch ist, wird auch getestet. Und so kriegen wir eine große Sicherheit in dieses System.
Herr Klose, ich habe eine kleine Einspielung. Da hören Sie jemanden, den Sie gut kennen.
Wir haben ja schon darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein würde, bis auch in Hessen ein bestätigter Fall auftritt.
Das sind Sie selbst. Unüberhörbar.
Sie unterstellen jetzt, dass ich mich gut kenne, aber ich nehme das mal so hin.
Wissen Sie noch, wann das war?
Das dürfte kurz vor dem Wetzlar-Patienten gewesen sein,
nehme ich an. Oder Ende Februar.
Ja, genau.
Der erste eindeutige Fall. Ein Monat her. Heute sind wir ungefähr bei 4.000 Infektionen. Leider sind auch schon eine ganze Menge Leute ums Leben gekommen, gestorben. Als Folge der Corona-Infektion. Können Sie eigentlich noch ruhig schlafen?
Also die Gesamtverantwortung, die wir im Moment tragen, ich genauso wie alle anderen Mitglieder der Landesregierung, ist natürlich eine sehr große, weil es tatsächlich um Leben und Tod geht. Wir sind, glaube ich, alle unter Strom, das kann man sehr wohl so sagen, wie viele andere Menschen auch, die ja dafür sorgen, dass die Versorgung im Gesundheitssystem auch am Laufen bleibt. Das mit dem Schlafen ist mal so und mal so, wenn ich ehrlich bin.
Wird überschätzt.
Wird nicht unbedingt überschätzt, aber es geht mal besser und mal schlechter, je nach der Lage. Und die ändert sich halt stündlich.
Wann wird es dramatisch in Hessen? Ich meine, ungefähr 4.000 Infektionen. Noch haben Sie ja auch in der zurückliegenden Woche darauf hingewiesen, dass noch ausreichende Bettenkapazitäten da sind. Auch Intensivbetten für die Behandlung von besonders Schwerkranken. Wann wird es zahlenmäßig dramatisch? Mhm. Wir sind in Deutschland bei mehr als 80.000. Mhm. Wo ist dann in Hessen sozusagen die Grenze, wo sich ein Gesundheitsminister schon fragt, wie es noch weitergehen soll?
Also wir hoffen ja, dass wir diesen dramatischen Zeitpunkt gar nicht erreichen, indem wir versuchen, die Infektionskurve zu drücken und auch gleichzeitig zu strecken. Und zwar so, dass das Gesundheitssystem immer in der Lage ist, mit den Erkrankten und vor allem den Schwererkrankten gut umzugehen. Und das ist im Grunde auch das Limit. Wir kommen dann in eine problematische Situation, wenn wir nicht mehr genügend Intensiv- und vor allem Beatmungsbetten zur Verfügung hätten, um die schwererkrankten Covid-19-Patientinnen und Patienten zu versorgen. Aber da arbeiten wir gegen, deshalb versuchen wir diese Kurve zu strecken und deshalb bauen wir unsere Intensiv- und Beatmungskapazitäten ja mit aller Kraft und zusammen mit den Krankenhäusern und Trägern auch aus.
Sie sind ja gut ein Jahr erst Gesundheitsminister. Mhm. Damals hat man schon gefragt, kann der das? Hat eigentlich keine Vorerfahrung, zumindest nicht im Gesundheitssektor. Sie waren Staatssekretär für Integration. Das Ministerium kannten Sie, aber das Ressort ist ja heikel und jetzt das.
Ja, das konnte keiner vorhersehen, aber es geht jetzt an der Stelle nicht um mich, sondern es geht um die Aufgabe. Und wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dieser Unterstützung als großes Team, als dass wir uns verstehen, funktioniert es ganz hervorragend. Ich glaube, ich war auch schon immer jemand, der sich gut und schnell auch in neue Sachverhalte und Gebiete einarbeiten konnte. Und von daher, ich glaube, wir kriegen das gut zusammen hin, so gut es eben möglich ist, weil so eine Situation kann niemand trainieren.
Es prasseln ja von allen Seiten Forderungen, Fragen, Ansprüche auch auf Sie ein. Nehmen wir mal dieses schöne Thema Masken, Ausstattung mit Schutzausrüstung. Krankenhäuser, irgendwie liest man Unterschiedliches. Manche sind ganz gut ausgerüstet, fühlen sich zumindest so, andere weniger. Pflegeheime klagen generell. Sie sagen, wir wollen alles versuchen, aber was können Sie eigentlich machen?
Wir versuchen schon seit vielen Wochen, die persönliche Schutzausstattung, also das Material, nachzubeziehen. Sowohl wir als auch alle anderen Länder, als auch der Bund. Die Kliniken versuchen es auch.
Ist das alles China? Oder?
Ganz viel davon wird halt zu Normalzeiten in China produziert. Mhm. Und genau diese Lieferkette war jetzt unterbrochen, aus den bekannten Gründen. Und das hat natürlich ein zusätzliches Problem gebracht, gerade jetzt, wo eben auch viele Patientinnen und Patienten dann in den Krankenhäusern aufschlagen und man sich schützen muss, weil die wertvollste Ressource, die wir haben, ist unser Personal im Gesundheitswesen und das müssen wir schützen, damit wir an der Stelle nicht in ein Problem geraten. Wir tun alles dafür. Wir sind mit Herstellern im Gespräch aus Übersee, um es zu importieren. Wir sprechen mittlerweile oder schon länger auch mit einheimischen Firmen, ob sie ihre Produktion entsprechend umstellen können, entsprechende Masken herstellen können. Aber das Ganze ist schwierig. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, vor einer Woche über 2 Millionen Masken in Empfang zu nehmen am Frankfurter Flughafen.
Auch aus China.
Das war ein wichtiger, ein wichtiger Meilenstein. Die sind jetzt in der Verteilung und wir sind voll dabei, auch alle, die einen Bedarf haben, mit zu versorgen. Das geht vom Krankenhaus über die stationäre und Altenpflege bis hin zur Wohnungslosenhilfe.
Ist das eigentlich eine Sache der Krankenhäuser, der Kommunen, der einzelnen Altenheime? Und müsste man das eventuell sogar ein bisschen mehr bündeln?
Also eigentlich hält so ein Ministerium keine Vorräte an solchen Schutzausstattungen vor, sondern das machen in der Regel die Krankenhäuser für ihre Bedarfe und das machen die Praxen, die Arztpraxen für ihre Bedarfe. Aber natürlich hat niemand einen so drastisch steigenden Bedarf bei gleichzeitig abbrechender Lieferkette vorhersehen können. Deshalb sind wir da auch staatlich reingegangen. Wir haben mittlerweile ein Beschaffungsteam gegründet, haben das gebündelt. Es sind über 100 Leute in dieser Taskforce-Beschaffung, die jetzt beim Innenministerium läuft, sehr generalstabsmäßig und sehr, sehr gut. Und wir sehen ja auch schon die ersten Erfolge. Gleichzeitig kriegen wir vom Bund mittlerweile auch Material. Das ist jetzt auch angelaufen. Deshalb bin ich optimistisch, dass sich diese Situation zumindest ein wenig entspannen wird in den nächsten Tagen.
Wie ist es mit dem Pflegepersonal? Sie haben darauf hingewiesen, es gibt ja neue Informationen zum Beispiel, dass ein beachtlicher Teil des Pflegepersonals offenbar ja selbst schon infiziert ist, sowohl Ärzte als auch Pflegekräfte selbst. Und dass im Grunde genommen diese Zahl aber kaum erhoben wird, man also gar kein genaues Bild davon hat, wie viele Leute da eventuell im Gesundheitssektor eigentlich selbst schon Corona-Opfer sind. Haben Sie da Zahlen für Hessen?
Nein, die haben wir nicht. Die gesonderte Meldung von Gesundheitspersonal ist keine Pflichteintragung. Ich lasse im Moment prüfen, inwiefern man das zu einer Pflichteintragung machen kann oder ob wir dazu den Bund brauchen. Wir haben insofern gar keine Erkenntnisse darüber, ob Gesundheitspersonal besonders häufig betroffen ist, ja oder nein. Das können wir schlicht nicht sagen. Wir wissen, dass die bekannten Risikogruppen, das heißt ältere Menschen mit Vorerkrankungen, eben überproportional dann von den schweren Erkrankungen betroffen ist.
Wenn Sie es mal kritisch beäugen, den Gesundheitssektor und jetzt speziell in dieser Krise, wo würden Sie sagen, ist die größte Schwachstelle, wo Sie auch sagen, hier besteht eminenter auch politischer Handlungsbedarf für mich als Minister?
Also wir müssen ganz bestimmt, wenn diese Krise dann mal überstanden ist, eine kritische Bestandsaufnahme machen, wie unser Gesundheitssystem insgesamt aufgestellt ist. Man sieht ja in solchen Krisen, wo die Sollbruchstellen sind. Und das eine ist ganz sicher unser Umgang mit Personal. Damit meine ich sowohl die Personalstärke als auch wie soll ich das sagen, die Wertschätzung hört sich schon fast falsch an, weil ganz viele Menschen drücken ja jetzt besonders ihre Wertschätzung für Menschen im Gesundheitswesen aus. Aber da geht es natürlich auch um Fragen von Bezahlung, um Attraktivität von Arbeitsplätzen, um den Druck, unter dem diese Menschen arbeiten. Wenn wir nach Italien oder Spanien gucken, ich hoffe, dass wir in diese Situation auf keinen Fall geraten werden, dafür arbeiten wir. Aber wenn wir dort hinschauen, sehen wir ja, unter welch enormen, auch psychischen Druck Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegerinnen und Pfleger stehen.
Und wenn die Krise, sagen wir mal, sich verschärfen sollte, ist das ja keine Einladung, diesen Beruf zu ergreifen.
Da haben wir bestimmt doch einiges zu tun. Wir sind zum Glück, aber ist unser Gesundheitswesen durchaus auch leistungsfähiger als manches andere. Schauen Sie jetzt in die USA beispielsweise, wo wir nochmal ganz andere Zahlen sehen, auch von Toten schon. Ich glaube, wir sind nicht die schlechtesten, aber auch wir können immer noch was noch besser machen.
Es gibt ja aktuell so ein paar Einlassungen seitens des Robert-Koch-Instituts aus Berlin, so unter dem Motto, ja, die Maßnahmen wirken. Es gibt zwar keine Entwarnung, aber irgendwie hat man den Eindruck, es tut sich was nach, was weiß ich, Schließung der Schulen, nach den Kontaktverboten. Teilen Sie den Eindruck? Da ist kein Optimismus verbreitet worden, aber zumindest so ein, ich sag mal, ein Fünkchen Hoffnung.
Also wenn wir auf die hessischen Zahlen schauen, dann ist es eben weiter so, dass die Zahl der Infizierten zunimmt. Die Zahl der Gestorbenen nimmt ja auch zu. Allerdings hat sich die Geschwindigkeit, in der sich die Infektion weiter verbreitet, durchaus verlangsamt in den letzten Tagen. Ich habe ja die Mitte der Woche schon mal gesagt, das kann auch eine trügerische Hoffnung sein. Wir müssen da genau hinschauen. Wir sollten uns auf keinen Fall in Sicherheit wiegen. Entscheidend ist, dass wir jetzt an diesen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, festhalten, dass wir nicht zu früh glauben, jetzt haben wir es quasi überstanden, weil dann besteht das enorme Risiko, dass wir eine zweite Welle in einem viel größeren Ausmaß bekommen. Deshalb ist es jetzt ganz wichtig, diszipliniert zu bleiben. Die allermeisten Menschen machen das auch genauso. Und weiter mitzuhelfen, dass wir dieses Problems Herr werden.
Aber Kai Klose ist demnach kein Freund der Debatte über mögliche Lockerungen. Es gibt ja schon hier und da im politischen Umfeld so die ersten Überlegungen, nach Ostern müsste was passieren.
Ich glaube, man kann da keine Zeitpläne definieren, sondern man muss genau schauen, wie ist die weitere Entwicklung, was gewinnen wir auch an Erkenntnissen über mögliche zusätzliche Risikogruppen. Wir lernen ja über dieses Virus jeden Tag dazu. Die Virologen tun das, die Epidemiologen, die Gesundheitsämter. Das heißt, es kommt darauf an, viel mehr über dieses Virus zu wissen, auch zu wissen, wer könnte besonders gefährdet sein und sich dann zu überlegen, was könnten objektive Kriterien sein, nach denen man dann Schritt für Schritt die Maßnahmen, die jetzt ergriffen sind, vielleicht auch wieder umkehrt. Aber meines Erachtens nur Schritt für Schritt und nicht an irgendwelchen fiktiven Zeitplänen gemessen, sondern an objektiven medizinischen Kriterien.
Das heißt, es sind Träume, wenn jemand schon glaubt, nach Ostern könne man mal ein bisschen, was weiß ich, die Schulen wieder aufmachen oder die Läden oder wie auch immer. Wie sehen Sie es?
Ich verstehe total, dass wir alle eine Perspektive brauchen. Aber es steckt einfach eine Gefahr darin, das zu früh zu tun. Deshalb ist es wirklich wichtig, sich da auch keine Illusion hinzugeben. Aus meiner Sicht müssen die Maßnahmen, die jetzt ergriffen sind, erstmal bis auf Weiteres so bleiben und wir müssen dann vielleicht um Ostern herum mal schauen, ob wir weitere Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen sehen können, ob sich die Kurve dadurch noch weiter flach kriegen lässt. Noch ist sie jedenfalls zu steil.
Sie hören HR-Info, das Interview mit dem hessischen Gesundheitsminister Kai Klose. Herr Klose, Sie kennen das Interview, da gibt es auch die berühmte Interviewbox. Die reiche ich immer rüber, sie ist sogar desinfiziert. Insofern wunderbar. Können Sie sie auch anpacken und aufmachen und vielleicht, da finden Sie drei Umschläge drin und vielleicht machen Sie mal die Umschläge nacheinander auf und erzählen mal, was Sie da sehen.
Ja, ich sehe ein Foto von einem innerstädtischen Platz und darunter steht 21. März, gemeinsam Hand in Hand Menschenkette gegen das Coronavirus. Ich hoffe, dass das nur eine Erfindung war.
Es war Satire.
Okay.
Es war, glaube ich, die Partei, wenn ich das richtig sehe.
Beruhigt mich jetzt.
Aber können Sie wenigstens drüber lachen oder darf man über Corona nicht lachen?
Ja, es ist auch schon wichtig, auch in solchen Zeiten ab und zu mal sich das Lachen zu erlauben. wenn es jetzt Realität gewesen wäre, hätte ich nicht viel zu lachen gehabt, weil das hätte bedeutet, dass die Menschen nicht verstanden haben, worum es geht. Aber wenn es Satire ist, kann ich damit leben.
Okay, Sie sind ja ein eifriger Twitterer oder waren es zumindest. Überhaupt, was im sozialen Netz im Moment los ist, sofern Sie noch Zeit haben, das zu verfolgen, ist ja zum Teil auch sehr gemischt.
Das ist sehr gemischt. Wir werden sehr kritisch begleitet, nicht nur wir, auch das, was die Wissenschaft sagt. Insgesamt gibt es eine extrem hohe Aufmerksamkeit bei allem, was Corona angeht. Wir sehen das ja auch bei Ihren Einschaltquoten, bei den Einschaltquoten auch der Hessenschau. Das ist, die Menschen dürsten nach Informationen, was ich auch verstehe. Ich finde es auch gut, dass sie sich Informationsquellen suchen, die Qualität bieten und möglichst wenig sich in irgendwelchen obskuren Internetseiten verlieren. Das hilft. Aufklärung, Transparenz ist eines der wichtigsten Mittel, gerade in so einer Krise und gerade bei so vielen, wie soll ich sagen, bei so vielen Grundrechtseingriffen, wie wir sie jetzt in den letzten Wochen haben durchführen müssen, finde ich besonders wichtig, dass Politik auch nachvollziehbar bleibt und transparent ist.
Das ist auch die Stunde der Verschwörungstheoretiker zum Teil.
Da ist was dran. Ich versuche allerdings, das weitgehend an mir abprallen zu lassen, weil ich einfach dafür wirklich überhaupt gar keine Zeit mehr habe. Um nicht mal mich drüber aufzuregen. Ja, das dürfte auch ein Tweet oder sowas sein. Das Gute an Corona ist, man hört nichts mehr von Greta.
Tja, ich meine, die Frage an Sie als Minister, es gibt ja kaum noch andere Themen. Greta ist vom Erdboden verschwunden.
Ich würde sagen, ganz, ganz wenige. Manche Sachen lassen sich auch aufgrund von Fristen oder so, müssen sie natürlich behandelt werden. Aber das alles überstrahlende inhaltliche Thema ist Corona. Das liegt schlicht daran, dass wir in einer Situation sind, in einer krisenhaften Situation, die Auswirkungen auf alle hat. Greta steht ja für das Thema
Klimaschutz. Ne?
Klimaschutz. Auch das ist eine Bedrohung für die Menschheit, aber halt eine sehr viel abstraktere, die über sehr lange Zeiträume sich entwickelt. Deshalb fühlen Menschen sich davon nicht so unmittelbar bedroht, was auch logisch menschlich ist letztlich. Nichtsdestotrotz, ich bin ganz sicher, dass uns das Thema Erdüberhitzung wieder begegnen wird.
Wie oft erhält sie das Gefühl, dass diese Krise alles wegfegen könnte? Ich meine, noch hält sich irgendwie die Wirtschaft, noch ist die Börse irgendwie so zwar am Wackeln, das Gesundheitssystem hier besser, da schlechter etc. Gibt es solche Ängste?
Alles wegfegen glaube ich nicht, aber die große Frage wird sein, wie lange wird dieses Virus unsere Gesellschaft so lähmen, wie das im Moment der Fall sein muss. Es ist völlig richtig, dass es so ist, weil das die einzige Methode ist, wie wir uns zur Wehr setzen können, solange es eben keinen Impfstoff gibt. Je schneller das passiert, desto besser. Aber ich habe keine Angst davor, dass wir diese Krise nicht bewältigen können. Es ist eine Frage der Zeitspanne und es ist eine Frage, wie gut unser Gesundheitssystem es hinkriegt, die Kranken und Schwerstkranken gut zu versorgen.
Und da glauben Sie dran, dass das gelingt?
Daran glaube ich und dafür arbeite ich jeden Tag.
Umschlag Nummer 3.
Warum darf ich Oma und Opa nicht sehen? Darunter ist ein Cartoon mit, ich nehme an, Oma und Opa und einem einer Jugendlichen. Und darunter steht, derzeit können wir uns nicht so oft sehen.
Ich persönlich finde das wahnsinnig tragisch. Ich würde Sie auch gerne fragen, was da in Ihnen vorgeht. Ich meine, dass ältere Leute müssen ja, sagen wir mal, sozusagen in Sicherheit abgeschottet werden. Sie haben das neulich auch mal drastisch formuliert. Am Ende kann man sie vielleicht nur noch besuchen, wenn sie kurz vorm Sterben sind. Wie geht's Ihnen dann?
Das ist eine wahnsinnig harte Maßnahme, das ist mir klar. Meine Eltern sind auch selber über 70.
Ja, Pflege und Altenheime ist quasi komplettes Besuchsverbot.
Pflege und Altenheime haben wir inzwischen ein komplettes Besuchsverbot erlassen. Das ist aber auch notwendig, weil wir einfach wissen, dass die Gefahr, schwer zu erkranken und auch zu sterben, größer ist, je älter man ist und natürlich je mehr Vorerkrankungen man hat. Und dann sind natürlich Orte, an denen sich besonders viele alte Menschen aufhalten, die sich möglicherweise noch untereinander anstecken können, diejenigen, die man besonders im Blick haben muss.
Er weiß sich ja auch gerade, nicht? Also da bahnt sich ja auch einiges an in den Alten- und Pflegeheimen.
Wir haben das in Würzburg gesehen, wir haben das in Wolfsburg gesehen, welche verheerende Wirkung das hat. Wir haben auch im Odenwald ja so einen Fall gehabt, wo dann wirklich viele sich angesteckt haben. Deshalb ist es einfach notwendig, damit man Oma und Opa wiedersehen kann, ist es jetzt notwendig, sie im Moment nicht zu treffen.
Das sagen Sie jetzt sehr abgeklärt. Von meinem Auge spielen sich da Dramen ab.
Wir muten tatsächlich Menschen viel zu damit. Ja, das sind harte Entscheidungen, gerade auch für diejenigen, die dann dort alleine leben und auch nicht wissen, wie viele Tage oder Wochen sie überhaupt noch haben, auch wenn sie gar nicht erkranken. Natürlich ist das sehr, sehr hart. Trotzdem führt leider kein Weg dran vorbei. Also das sind Dilemma-Entscheidungen, die man aber am Ende dann auch in seiner Verantwortung treffen muss.
Es gibt ja dieses schöne Stichwort Herdenimmunität, Herr Klose. Die Frage also, müsste man nicht gerade die jungen Gesunden oder jüngeren Gesunden sozusagen einfach dem Virus aussetzen, dass die da irgendwie ihre Virusgrippe durchmachen und dann möglicherweise immun sind. Mhm. Und damit kann man sich auf die ganz Schwachen, auf die Älteren konzentrieren. Es gibt ja einige, die das sehr nachhaltig verfechten, um überhaupt in einem überschaubaren Zeitraum mit dieser Krise fertig zu werden. Mhm. Wie stehen Sie dazu?
Wir wissen noch zu wenig über das Virus. Wir wissen, dass die Alten und Vorerkrankten besonders gefährdet sind, aber wir haben inzwischen auch zu viele Fälle gesehen von jüngeren Menschen, teilweise auch ohne Vorerkrankungen, die sehr schwer erkrankt sind und sogar verstorben sind. Das heißt, wir müssen noch mehr darüber lernen, was zu den Grunddispositionen gehört, um besonders gefährdet zu sein, damit wir dann möglicherweise sehr zielgerichtet entscheiden können, welche Gruppen von Menschen man möglichst ungefährdet tatsächlich auch in die Immunisierung quasi geben kann. Das Beste, um das herauszufinden, ist, dass wir es hinkriegen, Antikörpertests zu machen, überhaupt schon mal zu schauen, wie weit ist die Bevölkerung insgesamt eigentlich schon durch dieses Virus hindurchgegangen. Weil viele haben es ja vielleicht auch gehabt und gar keine Symptome entwickelt, wissen es also gar nicht. An diesen Antikörpertests wird beispielsweise in der Universität in Marburg gearbeitet und ich hoffe, dass wir da sehr schnell auch zu einem verlässlichen Antikörpertest kommen, der uns dann erlaubt, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie groß dieser sogenannte Durchseuchungsgrad tatsächlich ist.
Kai Klose, der hessische Gesundheitsminister, ist heute bei hr-info das Interview. Gibt es so einen Moment, wo Sie auch sagen, da ist Politik jetzt in dieser Situation vielleicht auch überfordert? Es gibt ja die Diskussion, ob man die Virologen zu wichtig hat werden lassen, die natürlich mit ihrer wissenschaftlichen Expertise sich einlassen, viele verschiedene auf den verschiedensten Kanälen auch. Und dass das auch so eine gewisse Machtlosigkeit der Politik mit sich gebracht hat?
Nee, das sehe ich anders. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass wir gerade auch in Hessen so gute Virologinnen und Virologen, aber überhaupt Experten haben, Professor Gottschalk in Frankfurt, Professor Ziesek, Professor Becker, die uns unterstützen und uns beraten. Und das ist das, was sie tun. Sie beraten. Sie sind nicht unfehlbar, sondern sie lassen uns an ihrer Expertise und ihrer Erfahrung teilhaben. Aber trotzdem geht es um ein Virus, das niemand vorher bisher kannte. Und das enthebt uns als demokratisch legitimierte Entscheidungsträger nicht unserer Verantwortung, am Ende dann abgewogene Entscheidungen treffen zu müssen. Das kann entlang des Rats der ExpertInnen sein, das kann aber auch mal anders sein aus übergeordneten Erwägungen. Die Verantwortung liegt am Ende
dafür?
Bei uns.
Haben Sie Spielraum?
Ja, definitiv.
Wie geht es euch der schwarz-grünen Koalition vielleicht abschließend in dieser Situation? Ich meine, die meisten Regierungsmitglieder arbeiten unter enormem Druck. Wir haben ja von der Presse immer ein bisschen salopp von der Kuschelkoalition gesprochen zwischen CDU und Grünen. Kuschelstimmung ist ja sicherlich jetzt nicht mehr. Wie sehr ist das, sagen wir mal, ein Faktor in der Statik der Koalition? Härtet es einen eher oder lässt es vielleicht auch Unterschiede deutlicher werden?
Ich glaube, als Kabinett insgesamt sind wir extrem eng zusammengerückt. Ich arbeite beispielsweise sehr eng mit dem hessischen Innenminister zusammen, was jetzt keine natürliche Konstellation ist zwischen Sozial- und Innenministerium, aber im Moment führen uns einfach viele der Themen, die wir bearbeiten müssen, sehr eng zusammen. Aber insgesamt schweißt es das Kabinett sehr stark zusammen, weil wir alle eine riesige Aufgabe zu schultern haben und jeder seinen Teil auch beiträgt und dabei helfen will im Rahmen seiner und ihrer Verantwortung. Wir hacken uns unter, das würde ich so bezeichnen, damit das möglichst schnell vorbeigeht für die Hessinnen und Hessen.
Schönen Dank, das war hr-info das Interview mit dem hessischen Gesundheitsminister Kai Klose. Weitere Informationen und den Podcast finden Sie auf hr-info-radio.de und auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christopher Plass. Vielen Dank, Herr Klose.